Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Sie gehen wieder auf die Straße, Schülerinnen und Schüler in den Fridays for Future Protesten. Nach einer Zwangspause gab es jetzt am Freitag die ersten großen Demos fürs Klima. Und um Klimasünder und Musterschüler geht es in den kommenden 20 Minuten hier in den Zeitfragen. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Mayer. Bei uns sind Tausende auf die Straße gegangen bei diesen Demos in vielen Teilen der Republik. Angefangen hat das ganze Jahr vor 2 Jahren, und zwar in Schweden mit Greta Thunberg. Und daraus ist eine echte Massenbewegung geworden. Doch ausgerechnet im bevölkerungsreichsten Land der Welt, in China, ist davon recht wenig angekommen, sondern eher im Gegenteil. Eine 17-Jährige kämpft hier einen einsamen Kampf gegen die Erderwärmung und für mehr Klimaschutz in ihrer Heimat. Steffen Wurzel hat die Schülerin getroffen.
Wenn man Oh Hongyi als absolute Einzelkämpferin bezeichnet, dann ist das nicht übertrieben. Die Schülerin ist in der 1,3 Milliarden Einwohner-Nation China die einzige wirklich bekannte Fridays for Future-Aktivistin. Seit rund 2 Jahren engagiert sich die 17-Jährige, die sich auch Hoi nennt, für mehr Klimaschutz. Zum Beispiel, indem sie sich in der südchinesischen Stadt Guilin mit einem selbstgemalten Schulstreikplakat in eine Einkaufsstraße stellt.
Das lief heute mehr oder weniger normal. Nicht sonderlich erfolgreich, aber ich konnte mich mit 4 oder 5 Leuten einigermaßen intensiv über Klimaschutz unterhalten. Ich habe sie eingeladen, bei Fridays for Future mitzumachen und zu einem unserer Filmabende zu kommen.
In China interessieren sich Menschen viel weniger für ökologische und gesellschaftspolitische Themen als etwa in Europa oder den USA. Das gilt auch fürs Thema Klimaschutz. Dass sich die Bevölkerung außerhalb staatlicher Strukturen überhaupt engagiert, ist nicht erwünscht und kommt auch so gut wie nie vor. Regelmäßig wird die Klimaaktivistin von der Polizei weggeschickt, wenn sie sich mit ihren selbstgemalten Plakaten irgendwo hinstellt. So geschehen erst vor wenigen Tagen in Shanghai. Nach nur gut 2 Minuten wurde sie von Polizisten mit auf die Wache genommen und einige Stunden lang festgehalten.
Die Polizei hat sich auch schon bei meinen Eltern gemeldet. Wir wurden verhört. Und auch an meiner Schule will man nicht, dass ich mit meinem Klimaschutzaktivismus weitermache. Solange ich das mache, soll ich nicht mehr in den Unterricht kommen.
Grundsätzlich bekennt sich die kommunistische Staatsführung zum Kampf gegen die Erderwärmung. In den vergangenen Jahren hat das Land Milliarden in den Ausbau von Wind- und Solarenergie investiert. Aber nach Zahlen des chinesischen Statistikamtes wird immer noch 64% des Stroms in China durch Kohlekraftwerke erzeugt. Der Anteil der Erneuerbaren wächst zwar, aber längst nicht so schnell, wie einige Jubelberichte der Staatsmedien immer wieder suggerieren. Aktuell sorgen grüne Energiequellen gerade mal für rund 28% des Strommixes. Zum Vergleich, in Deutschland waren es zuletzt fast 50%. Staats- und Parteichef Xi Jinping versprach bei der UNO-Generalversammlung Mitte September Besserung.
China wird seine bisher zugesagten Beiträge zum Klimaschutz erhöhen durch neue ambitionierte Strategien und Maßnahmen. Wir streben an, dass die CO2-Emissionen bis 2030 ihren Höhepunkt erreichen und wir wollen bis 2060 CO2-neutral werden.
International hat Chinas Staatschef viel Anerkennung für diese Ankündigung bekommen. Doch viele Experten bleiben skeptisch. Zum einen hat Chinas kommunistische Führung in den vergangenen Jahren immer wieder eigene Versprechen gebrochen oder im Nachhinein anders ausgelegt. Und zum anderen zeichnet die Realität in China noch ein ganz anderes Bild. So werden in der Volksrepublik zurzeit Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von fast 250 Gigawatt geplant oder gebaut. Die Zahlen stammen von nichtstaatlichen Umweltorganisationen wie dem Global Energy Monitor. 250 Gigawatt, das entspricht etwa dem 230-fachen, was das neue umstrittene Riesenkohlekraftwerk im nordrhein-westfälischen Datteln leistet. Entsprechend sorgt der Neubau vieler Kohlekraftwerke in China für Kritik bei Umweltschützern, etwa bei Li Shuo von Greenpeace. Er begrüßt ausdrücklich Xi Jinpings Ankündigung für mehr Klimaschutz, sagt aber auch:
Kohlestrom ist etwas aus dem vergangenen Jahrhundert. Die Welt strebt nach Fortschritt und Verbesserung. Der Bau neuer Kohlekraftwerke ist genau das Gegenteil. Die neu geplanten Kohlekraftwerke zeugen von der Kurzsichtigkeit der Entscheidungsträger vor Ort. Das muss sofort korrigiert werden.
Die Covid-19-Pandemie hat Chinas Abkehr von der Kohle zusätzlich verlangsamt. Um die Wirtschaftskrise abzufedern, setzt die kommunistische Führung auf zusätzliche massive staatliche Ausgaben, unter anderem für den Neubau von Großkraftwerken. Internationale Klimaschutzorganisationen haben ausgerechnet, im ersten Halbjahr dieses Jahres haben die chinesischen Behörden neue Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 17 Gigawatt bewilligt. Das ist mehr als in den zwei vorherigen Jahren zusammengenommen. Guan Dabo ist Professor an der Pekinger Elite-Uni Tsinghua. Er beschäftigt sich dort mit den wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels.
Ich habe mir viele neue Kohlekraftwerke in China angesehen. Sie haben gemeinsam, dass sie sehr effizient sind. Im Vergleich zu ähnlichen Kraftwerken in den USA sind sie viermal so effizient. Aber natürlich verfeuern sie nach wie vor Kohle. Dass sie CO2 ausstoßen, ist also unvermeidlich.
Bisher ist Energiesparen in China im Alltag kaum ein Thema. Im Winter werden Heizungen meist zentral gesteuert und lassen sich monatelang nicht abschalten. Und im Sommer klettern die Temperaturen in den oft schlecht isolierten Wohnungen und Büros. Deswegen gehören stromfressende Klimaanlagen zum Standard. Um langfristig eine klimafreundliche Nation zu werden, müssten die Menschen in China umdenken, fordert der Ökonom Guan Dabo.
In China leben 1,3 Milliarden Menschen, in Indien nochmal fast genauso viele. All diese 2,5 Milliarden Menschen gewöhnen sich gerade daran, genauso zu leben wie die Leute in den westlichen Industrienationen. Also hoher Energieverbrauch, viel Materialverbrauch und viel Müll. Das ist nicht nachhaltig. Wenn alle Chinesen und Inder so werden wie die Menschen im Westen, dann wird unser Planet all das nicht schaffen.
Die Ankündigung von Staats- und Parteichef Xi Jinping, dass China mehr als bisher für den Klimaschutz tun will, dürfte auf staatlicher Seite einiges in Bewegung bringen. Dass nun in China aber kurzfristig ein breites Bewusstsein ausbricht für Nachhaltigkeit und Energiesparen, das ist sehr unwahrscheinlich. Die 17-jährige Aktivistin Ou Hongyi aus dem südchinesischen Guilin will ihre Protestaktionen jedenfalls fortsetzen. Zur Ankündigung des Staatschefs sagt sie im ARD-Interview:
Das ist zunächst mal eine gute Nachricht. Allerdings sagen Klimaforscher und unabhängige Organisationen, dass China eigentlich schon 2050 klimaneutral werden muss. Auch, dass der Ausstoß von CO2 in China erst 2030 seinen Höhepunkt erreichen soll, ist nicht akzeptabel. Wir werden also weiter für unsere Anliegen werben, bis Chinas Führung wirklich aktiv wird.
Sagt Ou Hongyi, die unverdrossen weiter einsam ihre Plakate hochhalten will, um eben für den Klimaschutz zu demonstrieren. Jetzt ist China der größte CO2-Produzent der Welt insgesamt. Ist auch klar, es ist das bevölkerungsreichste Land. Aber wir sollten uns hüten, einfach mit dem Finger dorthin zu zeigen. Der Klimaschutz fängt ja bei uns selber an. Und ganz ehrlich, das kennen Sie doch auch, da ist das Auto dann doch irgendwie bequemer als die Zugfahrt. In diesen Corona-Zeiten fährt da ja auch immer noch ein ungutes Gefühl mit. Trotzdem, den Überblick zu behalten über seinen eigenen CO2-Ausstoß, das ist ziemlich kompliziert. Und genau da setzt das finnische Lahti an. Die Stadt will der weltweite Vorreiter werden und das gesamte Land verspricht sogar, bis 2035 sind wir klimaneutral. Ehrgeizige Ziele, die sich Christoph Kersting genauer hat erklären lassen.
Nico Suvisilta checkt noch schnell seine WhatsApp-Nachrichten, wie das Wetter morgen aussieht in Südfinnland und wie viel CO2 er heute schon ausgestoßen hat. Ein gutes Kilo, ein ordentlicher Wert sei das, findet der 28-Jährige und blickt nochmal auf sein Smartphone.
Das ist unsere CityCap-App. Ich sehe hier auf einen Blick meine individuellen CO2-Emissionen. Die App erkennt und speichert automatisch, wie ich mich fortbewege, ob ich gehe, mit dem Rad fahre, das Auto nehme oder einen Zug. Nur Fliegen fehlt noch. Das System macht noch Fehler, ist aber lernfähig. Nehmen wir den heutigen Tag. Hier sieht man, dass ich gegangen bin. Dann waren 2 Stunden ohne Bewegung, dann habe ich den Bus zur Arbeit genommen. Wenn ich das jetzt anklicke, sehe ich genau auf einer Karte, wo und wie lange ich unterwegs war und dass ich mit der Busfahrt anteilig 1,1 Kilogramm CO2 ausgestoßen habe.
Nico Suvisilta ist einer von 600 Testnutzern der Klimaschutz-App in Lahti, 1,5 Autostunden nordöstlich von Helsinki. Sinn des Projekts? Die User erfahren, wie viel schädliches CO2 sie täglich produzieren. Im Schnitt stehen pro Kopf 17 Kilogramm Kohlendioxid in der Woche zur Verfügung. Dieses Budget wird allerdings an die jeweiligen Lebensumstände angepasst. Sind Kinder im Haushalt, die zur Schule gebracht werden müssen? Wohnt man im Zentrum oder in einem Vorort? Nico Suvisilters Budget zum Beispiel liegt bei 21 Kilogramm CO2, weil er Vater von zwei kleinen Kindern ist.
Und wenn ich unter diesem Limit bleibe am Ende der Woche, dann bekomme ich Punkte in einer Art virtuellen Währung gutgeschrieben. Alle 4 Wochen kann ich das dann einlösen für Bustickets, eine Tasche oder eine Fahrradreparatur.
Seit Mitte 2019 sind die Testnutzer mit der App unterwegs. Aktuell sammeln Klimaforscher der Technischen Universität La Peneranta-Lahti die Anwendungsdaten und interviewen die Nutzer. Die ersten Erkenntnisse seien positiv. Eine App, mit der Nutzerinnen und Nutzer ihren CO2-Fußabdruck messen können, klingt nach einer digitalen Spielerei im technikaffinen Finnland. Doch die Smartphone-App ist Teil eines Gesamtkonzepts, mit dem Lahti seine Emissionen drastisch senken will. Schon vor 10 Jahren, als die Erderwärmung eher ein Randthema war, beschloss die Stadt, ihren Pro-Kopf-CO2-Ausstoß bis 2025 zu halbieren. Dieses Ziel ist längst erreicht. Schon vor 2 Jahren lag der CO2-Ausstoß 70% unter dem von 1990. Jetzt wolle die Stadt bis 2025 klimaneutral sein. 25 Jahre früher als im European Green Deal der EU-Kommission vorgesehen, sagt Sara Vauramo. Die Ökologin arbeitet in der Stadtverwaltung daran, dass das ehemals graue Lahti immer grüner wird. An diesem Märzmorgen steht sie vor den Toren einer weitläufigen Kraftwerksanlage am Stadtrand. Wegen der Corona-Pandemie dürfen wir das Gelände nicht betreten.
In den 1990er Jahren war Lahti eine von diesen typischen Städten in Finnland, die alle Kohle als Energiequelle nutzten. Über 80% unserer Energie haben wir damals durch Kohleverbrennung erzeugt. Seit 2012 haben wir den zweiten Block hier in Betrieb, eine Müllverbrennungsanlage, aber keine gewöhnliche. Wir zerkleinern und erhitzen den Müll, wodurch ein Gas entsteht, das dann verbrannt wird. Die Anlage hat dadurch eine doppelt so hohe Energieeffizienz wie herkömmliche Müllverbrennungsanlagen.
Strom und Wärme produziert seit vergangenem Herbst auch der dritte Block der Anlage. Dort werden Holzreste aus den Sägewerken und Möbelfabriken der Region verbrannt. Das vermeidet laut Vauramo nicht nur Emissionen durch weite Transportwege, sondern fördert auch die lokale Wirtschaft und ist CO2-neutral. Das Holz hat beim Wachstum der Bäume zuvor Kohlendioxid gebunden.
Dieses Umdenken im Energiebereich jedenfalls ist maßgeblich dafür, dass wir unsere Emissionen drastisch gesenkt haben. In den 1990er Jahren hatten wir einen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß von 11 Tonnen jährlich. Heute liegen wir dabei 2,5 Tonnen. Das Ergebnis von radikalen Schritten, die unternommen wurden in Lahti.
Lahti gibt dabei den Takt vor für den Rest des Landes. Denn Finnland insgesamt wolle bis 2035 klimaneutral sein, sagt Krista Mikkonen. Die Grünen-Politikerin leitet das Umweltressort im Kabinett von Sanna Marin, die seit vergangenem Jahr im Amt ist und mit 34 Jahren die jüngste Regierungschefin weltweit. Helsinki hat laut Mikkonen einen sehr strikten Klimafahrplan entworfen.
Nehmen wir den Energiesektor. Hier haben wir schon vor einigen Jahren beschlossen, dass wir bis 2029 keine Kohle mehr verbrennen wollen. Und es ist gut möglich, dass wir den Kohleausstieg sogar noch schneller schaffen, weil viele Kraftwerke früher als geplant vom Netz gehen. Dann ist Torfverbrennung ein großes Thema in Finnland, vor allem im ländlichen Raum. Das haben wir viel zu lange vernachlässigt.
Die Verbrennung von Torf macht nämlich 15% des gesamten jährlichen CO2-Ausstoßes in Finnland aus. Darum soll sie bis 2030 um die Hälfte zurückgefahren werden. Gleichzeitig wird viel Neues in Finnland angedacht, getestet, umgesetzt. In Helsinkis Nachbarstadt Espoo etwa steht die weltweit tiefste geothermische Bohrung kurz vor dem Abschluss. Schon Anfang kommenden Jahres soll die Erdwärme aus der Tiefe rund 10% der Heizenergie für die Stadt liefern, mit 280.000 Einwohnern die zweitgrößte im Land. Auch Brüssel blickt interessiert nach Finnland. Die EU hat das kleine Lahti als Umwelthauptstadt Europas 2021 ausgezeichnet. als nachhaltiges Vorzeigemodell für andere europäische Städte und Regionen.
Na, vielleicht ja wirklich ein Modell für die Zukunft, wer weiß. Damit sind wir jedenfalls schon am Ende dieser Folge des Podcasts der Zeitfragen. Wenn Sie es nicht schon gemacht haben, dann abonnieren Sie doch auch unsere Feature. Ein Thema, eine halbe Stunde, immer überraschend, spannend und hintergründig. In der neuesten Folge geht es um den steinigen Weg von Familienunternehmen, die nach der Wende im Osten neu angefangen haben. Und was all das mit einem Sportwagen aus der DDR zu tun hat, das hören Sie heute. Einfach Zeitfragen und Feature in der Podcast-App Ihrer Wahl eingeben und abonnieren. Oder Sie finden uns natürlich auch bei Spotify und der DLF. Audiothek. So viel von mir an dieser Stelle. Mein Name ist Martin Meyer. Ich sage danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Zeit.